Ich habe in letzter Zeit sehr häufig über Fukushima gesprochen. Es ging dann darum, was ist da eigentlich passiert? Erklär uns das doch mal. Wie funktioniert das physikalisch mit der Radioaktivität? Ich habe verstanden, dass das Ziel dieses Vortrags heute Abend und die Erwartung hier des Publikums gar nicht mal so dieses rein wissenschaftlich-naturwissenschaftliche ist, sondern dass es darum geht, die Zusammenhänge darzustellen zwischen Atomenergie und Atomwaffen. Und das ist natürlich etwas, was unsere Organisation, die IPPNW, seit Jahrzehnten predigt und wo ich gerne etwas zu erzähle, auch wenn es ein etwas anderer Vortrag ist, als man normalerweise über Fukushima hört. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also das Thema, der verdrängte Zusammenhang von ziviler und militärischer Nutzung der Kernenergie, das ist so das Thema, was vom Essener Friedensforum mir vorgeschlagen wurde. Ich würde es nochmal plakativer formulieren, es geht heute um den atomaren Kreislauf, um die Atomwirtschaft, um dieses Konglomerat an Firmen, Menschen, Politik, an Ländern, an Staaten, an Organisationen, die alle mit zusammenhängen in dieser Atomwirtschaft. Und dazu möchte ich etwas erzählen. Nochmal kurz eine Vorstellung von mir. Ich heiße Alex Rosen, bin Kinderarzt an der Uniklinik Düsseldorf und seit 10 Jahren ungefähr Mitglied der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, im Englischen dann IPPNW, IPPNW. Befasse mich seit, ja, ich würde sagen 7 oder 8 Jahren mit dem Thema Atomenergie. Das fing an dadurch, dass ich Menschen kennengelernt habe, die als Liquidatoren damals nach Tschernobyl dieses horrende Strahleninferno sauber machen mussten, als Wehrdienstleistende quasi eingezogen in der Roten Armee. Und deren Schicksale haben mich dazu bewegt, mich mehr in dieses Thema einzuarbeiten. Und ich war auf internationalen Kongressen und habe viel zu diesem Thema geforscht und gearbeitet und bin über dieses Thema dann in diesem großen Komplex Atomwirtschaft, Atomenergie, Atomwaffen vorgedrungen und hoffe, dass ich euch ein bisschen von dem, was ich in den letzten 7 Jahren gelernt habe, jetzt mit euch teilen kann. Was meine ich, wenn ich die Atomwirtschaft sage? Was für ein Konstrukt ist das? Ich hatte gerade schon angedeutet, dass das nicht eine einzelne Wirtschaft ist, wie man sagt, der Bankensektor oder die 4 großen Ratingagenturen oder so, sondern dass es ein ganz komplexes Feld ist mit ganz vielen Akteuren. Und was zu diesem Feld dazugehört, sind zum einen die Politiker. Und die Politiker haben das Ganze losgetreten 1942, als nämlich im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner gesagt haben, es ist eine große Gefahr da, wir haben Informationen, dass die Deutschen an einer Atombombe basteln, wir müssen ihnen zuvorkommen, wir müssen selber eine Atombombe bauen, es gibt da Forschungsansätze und wir müssen das verfolgen. Und haben 1942 dann in den USA das sogenannte Manhattan-Projekt gestartet zum Bau einer Atomwaffe. Und die Wissenschaftler, die sich dort engagiert hatten, zum Teil amerikanische, auch viele deutsche Wissenschaftler, die entweder im Exil in den USA waren oder von den Alliierten gefangen genommen wurden während des Krieges, haben gesagt, als erstes brauchen wir mal spaltbares Material. Woher kriegen wir spaltbares Material? Naja, wir brauchen erstmal einen Reaktor. Was ist so ein Reaktor? Naja, dann nimmt man Uran, das müssen wir aus der Erde bohren, und dieses Uran, das müssen wir dann in so einem Reaktor bestrahlen. Und wenn das eine Zeit lang bestrahlt wurde und ganz viel Energie abgegeben hat und Plutonium hergestellt wurde, dann können wir dieses Plutonium nehmen und in eine Bombe tun und über eine Stadt abwerfen. Und dann haben die Amerikaner gesagt, warum dieser ganze Aufwand? Ja, das würde die Sprengkraft um ein Vielfaches, 10.000-faches erhöhen. Ich denke, die Politiker, die das damals, die Gelder bewilligt haben, die konnten sich nicht so richtig vorstellen, auf was man sich da einlässt, aber angesichts des Krieges hörte sich das erstmal nach einem Plan an. 1945 war es dann soweit, das Manhattan-Projekt hatte zur Folge, dass tatsächlich Atombomben produziert wurden. 2 davon wurden abgeworfen über den Städten Hiroshima und Nagasaki am 6. und am 9. August 1945. Und spätestens seit diesen 2 Tagen weiß die Menschheit, wissen eigentlich alle, was es damit auf sich hat mit dieser Atombombe. Und viele der Wissenschaftler, die an diesem Projekt beteiligt waren, viele der Physiker, die in diesem Bereich geforscht haben, Albert Einstein beispielsweise, haben spätestens zu diesem Zeitpunkt erkannt, das ist etwas so Unmenschliches, etwas, was unserem menschlichen Wesen so zuwidergeht. Diese diskriminierungslose Tötung von Hunderttausenden Zivilisten durch eine Bombe, über einer Stadt abgeworfen, gnadenlos wird alles zerstört. Das kann nicht Ziel von Wissenschaft, von Forschung, von Menschlichkeit sein. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt gibt es Bestrebungen auf breiter Front, diese atomare Bewegung wieder einzudämmen. Es war allerdings zu diesem Zeitpunkt, wie man jetzt heute weiß, dafür schon zu spät, denn es hatten schon viele Gruppierungen, das sind zum einen die Militärs gewesen, zum anderen große Wirtschaftsunternehmen, Politiker, die diese neu gewonnene Macht nicht aufgeben wollten, erkannt, dass mit der Spaltung des Atoms sich vieles auf der Welt ändert, dass nämlich konventionelle Waffen nicht mehr die Rolle spielen, die sie vorher gespielt haben. Und dass man mit der Besitz dieser Macht, dieser Atombombenmacht, eine ganz neue Stellung in der Welt einnimmt. Und diese Stellung wollten die USA nicht aufgeben. Man hat festgestellt, dass man mit dieser Macht auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Auch das wollte man nicht aufgeben. Und so hat Präsident Eisenhower 1953 dann vor den Vereinten Nationen dafür plädiert, dass diese Atomspaltung, dieses seit Hiroshima und Nagasaki sehr negativ belegte physikalische Vorgehen, die Spaltung eines Atoms zur Erzeugung massiver Menge von Energie, nicht nur negativ gesehen werden soll. Jetzt ist man erstmal schockiert, was heißt hier nicht nur negativ? Es sind Zehntausende von Menschen augenblicklich in Luft verpufft durch die Hitze. Es sind Hunderttausende von Menschen verstrahlt, gestorben, krank geworden durch diese Atombomben. Wie kann man sagen, dass man das nicht negativ sehen kann? Nun ja, er sagte, man kann ja diese Atomspaltung auch für friedliche Zwecke benutzen. Man kann sie benutzen, um beispielsweise große Seen zu schaffen oder Staudämme. Man kann sie benutzen, um Energie zu produzieren in Atomkraftwerken. Ultimativ wird sie der Menschheit zu mehr Frieden nutzen. Und diese Atoms for Peace-Rede hat dazu geführt, dass die USA sich massiv eingesetzt haben dafür, dass das atomare Know-how, also die Technologie, wie man Atome spaltet und wie man damit Energie produziert, an die Alliierten der USA, die damaligen NATO-Staaten, weitergegeben werden und diese Staaten auch in die Atomwirtschaft, einsteigen sozusagen. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass mittlerweile auch der größte Widersacher der USA, die UdSSR, ebenfalls ein Atomprogramm erfolgreich vorangetrieben hatte und auch Atombomben produziert hatte. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt wirklich damit Furore gemacht wurde, wir müssen jetzt in friedliche Atomenergie investieren, fast als würde das dazu führen, dass die Atomwaffen nicht mehr so schlimm wären. Das ist ein ähnliches Prinzip, was man in Japan gesehen hat. Nach dem Krieg, nach der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki, waren die Japaner mehr als fast alle anderen Völker auf der Welt darauf erpicht, doch die friedliche Nutzung der Atomenergie für sich zu entdecken und Japan in ein friedliches Atomland zu verwandeln. Nicht anders kann man erklären, warum es wenige Länder auf der Welt gibt, Frankreich mal ausgenommen, die mehr auf Atomenergie vertrauen, um ihren Energiebedarf zu decken, die ein positiveres Bild von Atomenergie haben als die Japaner. Also man muss ein bisschen dialektisch denken. Indem man die atomare Spaltung positiv nutzt, glauben viele, oder so ist dieses Gefühl, was mir von japanischen Kollegen immer dargestellt wird, dass man das Negative, was durch die atomare Spaltung passiert ist, ausgleichen kann. Wir fördern die friedliche Nutzung, damit die militärische Nutzung in den Hintergrund gerät. Was aber in Wirklichkeit passiert ist in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren, ist, dass dieses Voranbringen der Atomwirtschaft, der Atomenergie, beileibe nicht dazu geführt hat, dass die Atomwaffen, dass die Sprengkraft der Atomwaffen weniger wurde. Ganz im Gegenteil, das sind zwei Prozesse, die sich gegenseitig befördert haben. Und wir leben heutzutage in einer Welt, wo es nicht nur eine Atomwaffenmacht, die USA, gibt, nicht nur zwei, USA und UdSSR, nicht nur fünf, die offiziellen, die dann irgendwann Atomwaffen hatten, nämlich USA, UdSSR, China, Frankreich und Großbritannien, sondern mittlerweile Länder wie Indien und Pakistan, Nordkorea und Israel ebenfalls Atomwaffen haben und wir derzeit darüber sprechen, ob der Iran nicht auch an einem Atomwaffenprogramm baut. Das heißt, wir leben in einer Welt, die nichts damit zu tun hat, dass Atom für Frieden eingesetzt wird, die nichts damit zu tun hat, Atoms for Peace. Und mit daran beteiligt in diesem ganzen Prozess ist eine Organisation, die 1957 gegründet wurde, mit dem ganz konkreten Ziel, die Atomenergie, die Forschung, die Förderung, die wirtschaftliche Nutzung von Atomenergie zu fördern. Die IAEO, Internationale Atomenergieorganisation oder IAEA im Englischen, die in Wien sitzt. Und auf diese Organisation trifft man immer wieder, wenn es darum geht, wer steckt eigentlich dahinter, diese Atomwirtschaft zu fördern. Die IAEO ist sowas wie ein Verein von Atommächten. Da sitzen alle Länder drin, die Uranbergbau betreiben, die Atomfirmen haben, Firmen, die in der Nuklearforschung tätig sind, Firmen, die Uran produzieren, nutzen, die Atomkraftwerke bauen, die Atomwaffen haben. All die sitzen dort drin und entscheiden, was man tun kann, um bloß die Atomwirtschaft zu schützen, zu fördern, zu unterstützen. Und das ist auch eine Organisation, die jetzt im Rahmen der Katastrophe von Fukushima immer wieder sich zu Wort gemeldet hat, um darzustellen, dass doch alles gar nicht so schlimm sei. So, das so ein bisschen zum historischen Hintergrund. Jetzt nochmal so eine Aufteilung, so ein bisschen systematisch. Was ist mit der Atomwirtschaft gemeint? Die Atomwirtschaft beginnt dort, wo der Rohstoff herkommt. Wir hatten vorhin gesagt, um überhaupt eine Waffe, um überhaupt ein Kraftwerk mit Atomspaltung zu betreiben, braucht man erstmal einen Rohstoff und das ist in diesem Fall der Uran. Das heißt, es fängt an mit dem Bergbau des Urans. Und dann muss dieser Uran irgendwie transportiert werden, dorthin, wo er genutzt wird. Dann muss er angereichert werden, da werde ich auch später nochmal drauf kommen, was das eigentlich bedeutet. Dann kann man mit diesem Uran Energie produzieren. Diese Energie, die verpufft ja nicht irgendwie, sondern es bleibt dabei Müll übrig, Atommüll. Das ist auch Teil der Atomwirtschaft, die Entsorgung und die Wiederaufbereitung von Atommüll. Und letztendlich, nicht zu vergessen, die Produktion von Atomwaffen. Als ganz wichtiger Teil dieser Atomwirtschaft, als auch sehr ertragreicher Teil dieser Atomwirtschaft, wenn man sich überlegt, wie viel Geld jedes Jahr Länder wie die USA, Frankreich oder Großbritannien in die Herstellung, die Sicherung, die Lagerung, die Wartung ihrer Atomwaffen stecken. Gut, ich würde gerne anfangen mit dem Uranbergbau. Und das ist, dieses Mikro ist ein bisschen übersteuert.
Ich habe die Technik schon aufgefordert.
Geht das auch so, wenn ich so spreche? Ist das laut genug? Nein? Okay, gut. Dann stelle ich das einfach ein bisschen weiter weg. Also, ich glaube, der Uranbergbau ist so ein Bereich des ganzen Themas, der zumindest hier in Deutschland nicht so richtig Gehör findet. Also wenige Leute haben sich wirklich intensiv mit dem Uranbergbau befasst, zumindest hier in Westdeutschland. Ich komme gleich darauf zurück, warum das der Fall sein könnte. Der Uranbergbau ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des atomaren Zyklus oder der Atomwirtschaft, weil ohne, dass wir das Uran aus der Erde holen, wir gar nichts damit machen können. Uran gibt es weltweit in ganz vielen Orten. Kanada, Kasachstan, Australien, Russland, USA sind beispielsweise die größten Produzenten und Exporteure heutzutage. In Erzgebirge, in Ostdeutschland, dort gab es auch oder gibt es immer noch größere Uranvorkommen, die bis zur Wiedervereinigung 1991 auch extensiv aus dem Berg geholt wurden. Und deswegen ist gerade in diesen Bereichen, wenn man so nach Ostdeutschland guckt, dieses Thema doch in aller Munde, weil die Leute die Auswirkungen des Uranbergbaus genau kennen. Die Auswirkungen des Uranbergbaus sehen zum einen so aus, dass ähnlich wie beim Kohlebergbau, den wir hier in der Gegend sehr gut kennen, größere Landstriche erstmal ausgehöhlt werden, dort große Tagebauminen entstehen. Aber im Unterschied zum Steinkohlebau oder Braunkohlebau beispielsweise sind die Abfallprodukte, die beim Uranbergbau entstehen, wie man hier diese grüne Schlacke sieht, radioaktiv. Uran, der in Stein gebunden ist, ist nicht so radioaktiv wie das, was wir in unsere Kernkraftwerke stellen. Er ist gebunden mit allen möglichen anderen Elementen, mit Steinen, mit Metallen. Und erst wenn man ihn aus dem Berg rausholt, chemisch aufspaltet, anreichert, ihn zu dem sogenannten Yellow Cake, also so einer Vorstufe von fertigem Uran macht, erst dann wird diese Strahlung massiv freigesetzt. Und das Perfide ist, dass ungefähr 20% der Gesamtstrahlung, die der Uran hat, in dieses fertige Produkt geht. Die übrigen 80%, die landen im Bauschutt, in den sogenannten Tailings, also in dem Abfall, der durch diese Industrie entsteht, und landen beispielsweise in dieser grünen Schlacke. Das sind Uranspaltprodukte, alle möglichen Abbauprodukte des Urans, die für die kommerzielle Nutzung der Atomwirtschaft gar nicht genutzt werden können und die letztendlich hochradioaktiver Müll sind. man schätzt, oder die Atomwirtschaft gibt an, dass man für 20 Pfund kommerziellen Uran ungefähr 1000 Tonnen von dieser radioaktiven Schlacke produziert. Das sind Zahlen, mit denen kann man gerade hier in dieser Region, wo man ja Bergbau kennt und so ein bisschen die Verhältnisse einschätzen kann, kann man sich was darunter vorstellen. Das heißt, wenn ein Land wie Australien jedes Jahr Tausende von Tonnen Uran produziert und exportiert, dann müssen irgendwo in Australien Hunderttausende von Tonnen atomarer Müll lagern. Das ist die Mine in Kakadu in Australien. Ich habe hier nochmal ein Bild von einer Mine im Niger, in der Ortschaft Arlit, mitten in der Wüste, abgeschnitten von der Außenwelt, über eine Straße erreichbar. Dort mint Areva seit Jahrzehnten Uran. Und man sieht hier diese Riesenberge, das ist der Schutt. Das ist, sind die Hallen von radioaktivem Abwurf, die ungeschützt an der Oberfläche liegen. Die Orte Akokan und Arlit, bewohnte Siedlungen, wo vornehmlich Minenarbeiter und ihre Familie leben, sind einige hundert Meter davon entfernt. Die Kinder spielen auf diesen Hallen. Und diese Hallen, wie man das im nächsten Bild sieht, brechen auch durchaus ins Grundwasser, in die Flüsse und verseuchen diese Gegend.
Und Areva ist der führende Konzern in Frankreich.
Genau, Areva ist der führende Atomkonzern in Frankreich. Kogema war der frühere Name. Und in Arlit, in Niger, ist Areva die Firma, die eben massiv diesen Uranbergbau betreibt, in Akokan und Arlit, und auch verantwortlich ist letztendlich für die Schäden. Diese Bilder stammen von einer Greenpeace-Mission, die einen sehr beeindruckenden Bericht abgeliefert hat, Left in the Dust, also im Staub liegen gelassen, über das Schicksal der Menschen in diesen Minenorten, über die radioaktive Verstrahlung dieser Ortschaften und wie es diesen Menschen geht. Also wen das interessiert, Left in the Dust von Greenpeace, gibt es ein ganz tolles Video auf YouTube und auch so eine PDF-Datei, 20-seitig mit allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Greenpeace dort erhoben hat.
Frage dazu bitte.
Ja?
Ist dieser Abraum stärker radioaktiv als das Gestein, aus dem man das Uran rausholt?
Genau, das hatte ich ja vorhin gesagt. Das Uran ist gebunden, wenn es im Stein ist. Das ist vor allem Uran-238. Und Uran-238 ist nicht so radioaktiv, dass man jetzt Angst haben muss, darauf rumzulaufen. Was allerdings passiert ist, wenn man es chemisch aufspaltet, dann entstehen Spaltprodukte wie zum Beispiel Thorium, wie Jod, wie Tritium. Und diese Spaltprodukte sind die so strahlend sind, die so gefährlich sind. Das heißt, erst dadurch, dass wir es aus dem Stein rausholen, machen wir es zu einer Gefährdung. Solange man es im Stein belässt, trägt es zwar zur radioaktiven Hintergrundstrahlung bei. Diese Ortschaften sind per se schon strahlender als andere, aber bei weitem nicht so hoch, dass man sich die Anzahl von Krebserkrankungen erklären könnte, die jetzt für diese Minenarbeiten, die bei diesen Minenarbeitern auftreten.
Dazu auch mal eine Frage. Ja? Also ich habe auf dem Gebiet auch studiert. Mir ist immer von noch Physikprofessoren berichtet worden, dass eine Spaltung von Atomkernen durch Chemie unmöglich ist.
Ja.
Also ich denke, wenn das jemand schafft, was Sie hier schildern, kriegt der Nobelpreis oder mehrere.
Nein.
Weil das ist physikalisch unmöglich.
Die Spaltung, die geschieht ja nicht chemisch. Die Spaltung geschieht ja von alleine. Die Atomkerne spalten sich von alleine. Die Frage ist, hat man dieses Metall gebunden mit anderen, ja, in einem Stein mit ganz vielen verschiedenen anderen Elementen, oder hat man es isoliert? Und das ermöglicht diesem Material den ganz normalen Zerfallsprozess. Und wenn Uran zerfällt, dann entstehen solche Spaltprodukte, wie Thorium beispielsweise. Und dann kann man sie nachweisen.
Entschuldigen Sie bitte, aber Atomkerne ist keine Diskussion.
Nee, ist doch okay.
Ich meine nur, dass diese Information vielem widerspricht, was...
Ja. Nein, Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, chemisch. Und er hat gesagt, es ist keine chemische Spaltung.
Ja, aber insofern stimmt das nicht, was Sie sagen. Aber eine andere geht nur, wenn Neutronen da sind. Und Neutronen sind nicht da. Nee. Neutronen müssen erst erzeugt werden. Die kann auch nicht funktionieren.
Okay, also es ist Folgendes. Der Uran als instabiles Element zerfällt. Radioaktives Uran zerfällt. So. Wenn radioaktives Uran zerfällt, dann zerfällt es zu anderen Elementen, die ebenfalls radioaktiv sind, bis es irgendwann so zerfällt, dass stabile Produkte entstehen.
Absolut korrekt.
Genau, so. Die Natur hat diese radioaktiven Elemente in einer Form gebunden, dass sie nicht von alleine so stark zerfallen, wie wir das gerne hätten. Und durch das In-Situ-Leaching, das ist dieser chemische Prozess, den man sich zunutze macht dort beim Uranbergbau, befreit man diese Elemente von diesen Bindungen und ermöglicht es ihnen zu zerfallen. Und in dem Moment entstehen solche radioaktiven Abbauprodukte.
Also wir können es gerne im Nachgang machen, ich will ja nicht stören, ich finde es auch sehr interessant, aber Sie können eigentlich die Zerfallsdauer von Elementen nicht ändern, das geht nicht. Das ist eine fest vorgegebene Größe, egal in welcher chemischen Form es ist.
Ich weiß, was Sie meinen. Das Problem ist, wir reden, glaube ich, über zwei verschiedene Sachen. Sie reden über das eine Element und ich rede darüber, dass dieses Element gebunden ist in einem Konglomerat aus Gesteinen. Und in dem Moment, wo ich es isoliere, wo ich es chemisch angehe, wo ich Teile davon rausnehme, dann entsteht radioaktiver Staub, radioaktives Wasser, radioaktiver Schlamm. Und dieser radioaktive Schlamm, Staub und Wasser enthält Abbauprodukte von diesem Uran, was ich da raushole. Das heißt, da ist nicht radioaktiv Uran 235 oder 238 in großen Mengen drin. Den haben wir herausgeholt. Was dort drin ist, sind die Abbauprodukte, die wir nicht haben wollen. Und zwar gelöst in Wasser, in Schlamm, in Staub. Und das ist das gesundheitliche Problem.
Das meinen Sie? Okay.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt den Uran dort chemisch spalten, sondern wir nehmen isoliert den Uran, den wir haben wollen, raus. Und dabei entstehen große Mengen an Spaltprodukten, die wir nicht haben wollen, die eben nicht mehr gebunden sind in den Stein, wo sie keinen schaden, sondern die in Wasser, in Schlamm, in Luft, im Staub die Menschen beeinträchtigen können, trotzdem, inhaliert werden können, aufgenommen werden können.
Trotzdem sollten wir jetzt das Publikum in der physikalischen Seminarsituation nicht überfordern, weil wir eigentlich als Friedensforum hier die Sache thematisieren.
Trotzdem ist es sehr wichtig, wenn solche Fragen sind, dass man darüber spricht.
Durchaus.
Denn auch in anderen Orten auf der Welt ist das ein Problem. Wir sehen hier beispielsweise die Tailing Ponds, also die Seen sozusagen, diese künstlichen Teiche, die geschaffen werden, um das radioaktive Wasser einlaufen zu lassen. Hier in Monana in Gabun, wo der radioaktive Schlamm, das radioaktive Wasser, wie man hier sieht, abgeleitet wird in solche künstlichen Teiche. Und auf Druck der Bevölkerung sind diese Teiche jetzt mit so einer 20 cm Schicht an Erde und an Ton abgedeckt worden. Aber wie man sieht, ist es auch nicht gerade effektiv. Man sieht da drüben immer noch radioaktives Wasser und das Ganze geht natürlich auch in die Flusssysteme dort ein. Hier ein Bild aus den USA, Black Hills, auch eine Siedlung oder eine Region, die sehr uranreich ist. Auch hier sieht man die radioaktiven Abflüsse, die in den Cheyenne River münden. Hier Elliott Lake in Kanada, in Saskatchewan, also Beaver Lodge Lake, eine sehr alte Uranmine in Kanada. Ebenfalls hier der Abschutt, das sind noch Bilder aus den 60er Jahren, die dann in die Seen geleitet wurden. Das ist natürlich jetzt in Kanada nicht mehr der Fall. Die Schäden damals, die dadurch durch dieses unkritische radioaktive Müllentsorgen entstanden sind, sind allerdings immer noch da. Und auch in Deutschland haben wir Erfahrung, was Radioaktivität mit Minenarbeitern und mit der Bevölkerung anrichten kann. Das sind Bilder aus den Wismutminen im Erzgebirge, wo Minenarbeiter über Jahrzehnte der radioaktiven Strahlung durch Uran ausgesetzt wurden, wo Tausende von Lungenkrebsfällen berichtet wurden oder anerkannt wurden als Berufskrankheiten, wo ganze Ortschaften gebaut wurden mit dem Abbauprodukten, mit dem radioaktiven Schutt, der aus diesen Minen kam, sodass diese Häuser abgerissen werden mussten, nachdem erkannt wurde, dass eine sehr hohe Radongas-Exposition in diesen Häusern existierte. Und so sieht man überall auf der Welt, wo es Uranbergbau gibt, das gleiche Muster. Es sind größtenteils, wenn man jetzt mal vom Erzgebirge absieht, Areale, die eine indigene Bevölkerung haben. Das ist so bei den Aborigines in Australien, bei den First Nation Stämmen in Kanada. Black Hills ist ein Indianerreservat der Sioux-Indianer in den USA. In Niger, in Gabun, überall das gleiche Prinzip. Es sind Areale, die indigenen Bevölkerungen gehören, wo diese Menschen leben. Die werden von großen Unternehmen akquiriert, gekauft. Man kennt das Prinzip. Es wird dort Uranbergbau betrieben, es wird den Leuten eine goldene Zukunft versprochen, viel Geld und Arbeitsplätze und Schulen und Krankenhäuser. Und wie viel davon realisiert wird, ist dann immer fraglich. Und was übrig bleibt, ist eine radioaktive Wüste, radioaktiv verseuchtes Wasser, radioaktiv verseuchte Luft und viele, viele unzählige Fälle von Krebs und anderen strahlenbedingten Erkrankungen. Und die Bevölkerung wird in großen Teilen damit alleine gelassen. Also Beispiele wie in Deutschland, wo wirklich Zahlungen, Kompensationszahlungen an die Arbeiter erfolgen, wo Arbeitskrankheiten wirklich anerkannt werden, kann man sich vorstellen, ist in anderen Ländern Und da muss man nicht erst nach Niger gehen, da reicht auch Kanada, USA oder Australien, wird die dort nicht anerkannt. Und diese Menschen leben mit dem, ja, mit dem Schicksal, Uranbergbauer gewesen zu sein oder in dieser Gegend aufgewachsen zu sein und hohe Mengen an Radioaktivität abbekommen zu haben dadurch. Hier noch einige Bilder von der Greenpeace-Studie in Alit. Gut, wenn ich den Uran jetzt aus dem Boden geholt habe, dann muss der ja irgendwie dorthin gelangen, wo ich diesen Uran auch einsetzen will. Und das funktioniert über den Urantransportweg. Und wir kennen in Deutschland vor allem das rechte Bild, den Castortransport. Ne? Schön auf dem Zug, weil das ist ja das Sicherste. Was uns aber nicht klar ist, ist, dass tagtäglich Uran weltweit mit Jeeps, mit Lastwagen, mit Booten, mit Flugzeugen, mit Zügen von A nach B transportiert werden. Und da natürlich auch immer die Gefahr ist eines Unfalls. Das heißt, wenn wir darüber besorgt sind, dass irgendwo vor Dannenberg der Castor von den Schienen gleiten könnte, wie besorgt müssen wir dann sein, dass irgendein Schiff auf Grund läuft, dass ein Flugzeug abstürzt oder dass irgendwo in Afrika ein Lastwagen von der Straße abkommt. Das alles passiert. Ja, und das alles ist schon passiert. Und das alles führt dazu, dass wir unsere Umwelt, dass wir unseren Planeten immer mehr radioaktiv belasten. Hier mal ein Bild von den Staaten, die im großen Maßstab Uran produzieren. Wir sehen Kanada und USA, Russland, Kasachstan, da unten Australien, Niger, Gabun, Südafrika und Namibia. Deutschland ist schon nicht mehr dabei auf dieser Karte. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt beispielsweise Frankreich oder Japan oder Südkorea oder Deutschland diesen Uran brauchen, dann kann man sich überlegen, wie der dorthin kommt. Unser Uran hier in Deutschland beziehen wir zum großen Teil über Frankreich, über Areva. Und Frankreich kriegt den Uran zum großen Teil oder zu einem beträchtlichen Teil aus den Areva-Minen in Afrika. Das heißt, den Weg kann man sich ganz gut vorstellen von Afrika mit dem Boot nach Frankreich und von dort dann mit Lastwagen und Zug nach Deutschland. Gut, was passiert dann mit dem Uran? Natürliches Uran, was man so aus der Mine rausholt, besteht vor allem aus Uran-238 und nur ganz zu einem ganz geringen Teil, nämlich 0,7% aus Uran-235. Aber genau das, dieser Uran-235, ist der Anteil, den man haben möchte für die Stromproduktion und auch für Waffen. Also das ist der, den man braucht, um Uran wirtschaftlich oder militärisch zu nutzen. Das heißt, was man machen muss, wenn man diesen Uran aus der Mine bekommen hat und aufgereinigt hat, man muss ihn durch Zentrifugen jagen. Ich will Sie jetzt gar nicht langweilen, wie das physikalisch funktioniert. Man muss ihn anreichern. Man muss also den Anteil an Uran-235, den man haben möchte, erhöhen in diesem Gemisch. Und jetzt ist es so, für die zivile Nutzung, also für Atomkraftwerke oder für die Forschung oder für die medizinische Nutzung, braucht man gar nicht so einen hohen Anteil. Da reichen so 4-5% von dem Uran-235 in dieser Mischung. Will man eine militärische Nutzung, will man eine Atomwaffe damit produzieren, dann braucht man mehr, bis zu 90% Anteil von Uran-235. Das bedeutet zwei Sachen. Das bedeutet zum einen, es macht einen Unterschied, ob ich eine Atomwaffe damit machen möchte oder ein Kraftwerk damit betreiben will. Aber zugleich sieht man, die Technik ist eigentlich dieselbe. Es ist nur eine Frage, wie viele Zentrifugen habe ich hintereinander, wie stark sind diese Zentrifugen, wie hoch konzentriere ich diesen Stoff. Und das ist genau die Frage, um die sich alles dreht, wenn wir über den Iran sprechen. Ja, der Iran hat laut den internationalen Abkommen, die wir alle mit untereinander getroffen haben, im Rahmen der internationalen Verträge, hat der Iran das Recht auf ein ziviles Atomprogramm. Weil über Atoms for Peace und die IAEA wollen wir jedem Land die Möglichkeit geben, die friedliche Nutzung der Atomenergie voranzubringen. Das heißt, ja, der Iran darf Uran anreichern. Aber wir wollen nicht, dass er den Uran für Atomwaffen benutzt und es so sehr anreichert, dass es für die Produktion von Atomwaffen reicht. Und man sieht anhand des Irans, was für ein Problem das ist, technisch und politisch, das zu unterscheiden. Ja, er hat eine Anreicherungsanlage, aber wird die nur für zivile Zwecke benutzt oder will er stattdessen mehr? Und das ist so ein bisschen das Problem, was man nicht nur im Iran sieht, sondern auch, wenn man jetzt hier die Bilder sieht, in Nordkorea, auch in Israel und in ganz vielen anderen Ländern, die vorgeben, ein ziviles Atomprogramm zu haben, aber in Wirklichkeit mit diesem zivilen Atomprogramm eigentlich eine atomare Aufrüstung betreiben. Und wenn man in die Geschichtsbücher guckt, wenn man sich anschaut, welche Länder weltweit daran gearbeitet haben, Atomwaffen zu produzieren, sprich ein ziviles Atomprogramm hatten und den Uran aber so angereichert haben, dass man mit dem Uran, der vorliegt, eigentlich Atomwaffen hätte produzieren können, dann ist man sehr verwundert. Dann sind dann so Länder dabei wie Brasilien oder Argentinien, die ein Atomwaffenprogramm hatten, ein geheimes Atomwaffenprogramm, und das wieder aufgegeben haben. Da sind Länder dabei wie Südafrika, was in Zusammenarbeit mit Israel ein Atomwaffenprogramm hatte, was durch de Klerk aufgedeckt und eingestellt wurde. Dann sind Länder dabei wie Schweden oder die Schweiz oder Südkorea, die alle zu einem Punkt oder einem anderen Atomwaffenprogramme betrieben hatten und kurz davor waren, Atomwaffen produzieren zu können. Der wesentliche Punkt, die technische Herausforderung in der Produktion von Atomwaffen, der wichtige Schritt, den man beherrschen muss, ist die Anreicherung von Uran. In dem Moment, wo ein Land, eine Organisation, wobei das technisch und finanziell eher unwahrscheinlich ist, dass eine Organisation die Ressourcen hat, aber wenn ein Land die Möglichkeit hat, Uran anzureichern, das technisch, finanziell hinkriegt, dann ist die größte Hürde in der Produktion einer Atomwaffe, die größte Hürde in der Herstellung von einem Atomwaffenprogramm genommen. Und das ist das Wesentliche, der wesentliche Zusammenhang zwischen Atomenergie und Atomwaffen, dass es auf diesen Prozess ankommt und dass wir ganz, ganz schwer ein Land davon abhalten können, Atomwaffen zu produzieren, wenn es einmal diesen technischen Schritt erreicht hat. Und das haben wir, das hat die Weltgemeinschaft in Indien erlebt, in Israel, in Pakistan, in Nordkorea und vielleicht erleben wir es zurzeit gerade wieder im Iran. Hier eine Karte von Ländern, die offiziell als Atomwaffenstaaten gelten. Das sind die in Rot, also heutiges Russland, China, Frankreich, Großbritannien und die USA. Länder, die sich sozusagen diesem Club der offiziellen Atomwaffenstaaten selbst beigetreten sind. Indien, Pakistan und Nordkorea. Dann sieht man Länder, von denen man meint, dass sie Uranwaffen haben könnten. Das sind Iran, Israel und die Ukraine, die noch eventuell Altlasten der Sowjetunion hat. Und dann sieht man in rosa Länder, die zu irgendeinem Punkt ein Atomwaffenprogramm hatten oder die Kapazität hatten, Atomwaffen zu produzieren. Brasilien, Argentinien, Südafrika, Ägypten, Libyen, Irak, Rumänien, Polen, Schweden, Japan, Südkorea. Gut, Deutschland hat quasi als erstes ein Atomwaffenprogramm gehabt, nämlich noch während des Zweiten Weltkriegs, deswegen ist das auch in rosa. Franz Josef Strauß hatte mal die Idee, Atomwaffen zu produzieren. Das ist allerdings nicht sehr weit gediehen damals. Man sieht also, dieser Zusammenhang zwischen Atomenergie und Atomwaffen, der ist da und der macht Probleme. Der schafft militärische Konflikte beziehungsweise verschärft militärische Konflikte. Mir wird oft gesagt, Mensch, du bist bei dieser IPPNW, Atom, das ist doch ein total 80er-Jahre-Thema, damit haben wir doch heute nichts mehr zu tun. Und da muss man eigentlich nur die Nachrichten anmachen und sagen, schau mal hier, Krieg oder Konflikt zwischen Indien und Pakistan, atomarer Konflikt. Nahostkonflikt, Iran und Israel, atomarer Konflikt. Irakkrieg, offiziell um das irakische Atomwaffenprogramm einzudämmen. Das heißt, das Thema Atomwaffen, atomare Proliferation ist ein Thema, was uns heute sehr, sehr stark betrifft und was vor allem in den Konfliktherden dieser Welt eine ganz, ganz große Rolle spielt. Gut, kommt man jetzt von der Anreicherung zu dem fertigen Produkt, dann ist man bei dem Uran, was man dann für Kernkraftwerke einsetzen kann. Hier ist eine Karte, wo es überall Kernkraftwerke gibt. Man sieht, das ist ein besonderes Projekt von Nordamerika, Europa und den reichen Staaten in Ostasien. China ist jetzt auch groß in der Produktion dabei. Das sind so die großen Regionen der Welt, wo Kernkraftwerke stehen. Die USA ganz vorne mit dabei, mit 104 Kernkraftwerken. Das ist Stand 2003, also nicht mehr ganz aktuell. Frankreich an zweiter Stelle, dicht gefolgt von Japan. Und dann kommen wir mit unseren 17 Atomkraftwerken irgendwo so im Mittelfeld bei Südkorea und Großbritannien und Kanada. Das sind die Orte, wo es in Deutschland Atomenergie gibt. Und was mir jetzt wichtig ist, auch in diesem Vortrag, ist nicht nur zu zeigen, ja, es gibt die Atomenergie und die Atomenergie hängt mit Atomwaffen zusammen, sondern auch zu zeigen, dass auch in der friedlichen Nutzung der Atomenergie, also auch in diesem Alltagsgeschäft, wir bringen Wasser mit Atomspaltung zum Kochen und machen damit Strom. Ja, so ein Atomkraftwerk ist ja eigentlich nichts anderes als ein riesiger Wasserkocher. Ja, ich treibe Turbinen an mit Wasserdampf, der dadurch entsteht, dass die Kernspaltung so viel Hitze und so viel Energie freisetzt. Dass durch dieses Alltagsgeschäft, was wir in Deutschland seit Jahrzehnten betreiben, Menschen zu Schaden kommen, Menschen Strahlung abbekommen. Und da gibt es seit 2007 eine international veröffentlichte Studie, die KIK-Studie, die hier in Deutschland vom Mainzer Kinderkrebsregister durchgeführt wurde, von dem Bundesamt für Strahlenschutz in Auftrag gegeben wurde, die im Rahmen einer Fallkontrollstudie 6.000 Kinder unter 5 Jahren untersucht hat, die in der Nähe von Atomkraftwerken wohnen. Die Hälfte davon mit einer Krebserkrankung, die andere Hälfte, das sind die Kontrollfälle ohne eine Krebserkrankung, und die geschaut hat, welche Parameter, welche Faktoren könnten erklären, dass die einen Krebs entwickelt haben und die anderen nicht. Und man weiß, bei solchen großen epidemiologischen Studien ist das ganz, ganz schwer, Faktoren zu finden, die sich nicht irgendwann rausrechnen. Das heißt, wenn ich mir 3 Leute angucke und sage, naja, der eine, der isst ganz viel Chips und der andere nicht, der hat jetzt, Diabetes und der andere nicht, na gut, dann wird das daran liegen. So funktioniert das nicht. Man braucht schon große Zahlen und man braucht sehr, sehr viele, Teilnehmer an so einer Studie. Und deswegen hat das Mainzer Kinderkrebsregister auf 23 Jahre seine Existenz zurückgegriffen und alle Daten zur Verfügung gestellt in den Landkreisen von Atomkraftwerken und den 2 Landkreisen in Hauptwindrichtung davon. Also den Gebieten, wo man eine erhöhte Strahlung erwarten könnte, wenn man davon ausgeht, dass Atomkraftwerke tatsächlich Strahlung freisetzen im Normalbetrieb. Und hat diese Daten ausgewertet und ist zu der Feststellung gekommen, dass kein anderer Faktor, nicht die Strahlenbelastung der Eltern, nicht die Medikation, nicht die Anzahl von Röntgenuntersuchungen, Lausmittel, Impfungen, Diät, andere Erkrankungen, also diese ganzen Konfounder, alle rausgerechnet wurden, alle keinen signifikanten Einfluss hatten auf die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu entwickeln. Und das als einziger Parameter von allen übrig geblieben ist, die Entfernung zum Atomkraftwerk. Und zwar hat man mittels GPS genau gemittelt, wo wohnt wer, wer hat wie lange wo gewohnt, und hat dann auf 5 Meter genau festgestellt, wie nah ist ein Kind zum Atomkraftwerk aufgewachsen. Und hat festgestellt, je näher Kinder an einem Atomkraftwerk wohnen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie Krebs entwickeln. Und das gilt, je näher man kommt, umso mehr. Das heißt, in dem 50 Kilometer Radius hat man festgestellt, in dieser Population ist die Rate an Krebsfällen um 10% erhöht zur Normalbevölkerung. Guckt man im 10 Kilometer Radius, dann ist die Inzidenz, also das Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen bei Kindern unter 5 Jahren, 20% überhalb der Bevölkerungsnorm. Und guckt man im 5 Kilometer Radius, dann ist sie 60% erhöht. Wenn man das nur für die Leukämie sich anschaut, also den Knochenmarkkrebs, dann sogar 120% erhöht. Das bedeutet, je näher Kinder an Atomkraftwerken wohnen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu entwickeln. Natürlich kann man von dieser Studie nicht von Kausalität sprechen. Man kann nicht sagen, es kommt von dem Atomkraftwerk. Aber man kann sagen, es besteht ein statistischer Zusammenhang, den man jetzt erstmal erklären muss. Ja? Das ist so ein bisschen so wie mit der Tabakindustrie. Es gibt weltweit keine Studie, die beweist, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt. Es gibt nur statistische Zusammenhänge. Und jahrzehntelang hat die Tabakindustrie darauf gepocht und gesagt, statistischer Zusammenhang ist keine Kausalität, ihr könnt es nicht beweisen, es stimmt nicht. Mittlerweile ist die Evidenz, sind die Studien so fortgeschritten und die Beweislast so erdrückend, dass man es akzeptieren muss, auch als Tabakindustrie. Aber lange Zeit hat die Tabakindustrie ganz dreist gesagt, ihr könnt es nicht beweisen, es ist kein Mensch nachweislich an Lungenkrebs gestorben, weil er geraucht hat. Na gut, der hat geraucht 30 Jahre, ist an Lungenkrebs gestorben, aber der hat auch fettig gegessen und außerdem ist er depressiv, hat seinen Job verloren, das macht ja auch Krebs. Also es ist ganz, ganz schwer, Kausalität herzustellen, aber umgekehrt ist es ganz schwer, wenn man solche statistischen Signifikanz erreicht hat, das noch wegzuwischen und zu behaupten, da besteht kein Zusammenhang. Das Wichtige ist jetzt, dass man erklärt, woher kommt das? Die Atomindustrie sagt ja, wir machen Messungen, ne, wir gucken Gammastrahlen in der Umgebung und wir sehen keine erhöhte Strahlung. Wir gucken übers Jahr gemittelt keine erhöhte Strahlenbelastung der Bevölkerung drumherum. Also sind wir nicht schuld. Wir halten uns an die Normen, wir halten uns an die Regeln, an die Normwerte und wir können da nichts dafür. Das heißt, die Wissenschaft, die Forscher müssen jetzt als nächsten Schritt gucken, was für mögliche Erklärungsmechanismen bestehen, die erklären könnte, warum Atomkraftwerke im Normalbetrieb zu einer erhöhten Strahlenbelastung der Bevölkerung führen können. Und da gibt es mehrere Ansätze. Ein Ansatz oder ein Erklärungsmodell ist, dass die Spitzenstrahlungswerte durch Mittelung verdeckt werden. Das bedeutet, die Atomwirtschaft, die Atomunternehmen geben zwar offiziell an, freiwillig übrigens, da sind sie nicht dafür gezwungen, geben zwar an, wie viel Strahlung sie im Umkreis der Atomkraftwerke messen oder in solchen Kohlestoffblöcken, die sie in den, Reaktor, in den Kühlungsschacht hängen, wo sie dann im halbjährlichen oder vierteljährlichen Turnus das rausnehmen, aufschneiden und analysieren, wie viel radioaktiver Kohlenstoff sich dort drin gesammelt hat. Aber es ist halt eine Quartalsmessung oder eine Jahresmessung. Die sagt nichts darüber aus, wie viel in einer Stunde oder an einem Tag freigesetzt wird. Mal ein anderes Beispiel. Wenn ich jemanden frage, ja, Sie haben jetzt Leberkrebs, wie viel trinken Sie denn so einen Alkohol? Und der sagt, naja, also am Tag vielleicht 2 Schluck. Dann sagt man, ja gut, daran kann es jetzt nicht liegen. Was dieser Mensch mir allerdings nicht gesagt hat, ist, dass er nicht jeden Tag 2 Schluck Alkohol trinkt, was ja wahrscheinlich vom Körper ganz gut verstoffwechselt werden kann, sondern dass er einmal im Vierteljahr, wenn er seinen Gehaltsbonus bekommt, mal richtig einen trinken geht und komatös im Krankenhaus aufwacht. Und das seit 10 Jahren. Das kann dazu führen, dass man Leberkrebs kriegt. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Menge an, auf die gemittelte Menge übers Jahr, sondern es kommt darauf an, wann ist jemand damit in Verbindung gekommen und in welchem Ausmaß. Die zweite Erklärung ist, dass überhaupt die Daten zur Strahlenmenge beispielsweise relativ geheim gehalten werden. Also ein Bundestagsabgeordneter hat jetzt beispielsweise keinen Zugriff darauf. Man kann die Unternehmen bitten, diese betriebsinternen Daten zu veröffentlichen, aber man kann sie nicht dazu zwingen. Und auch Unfälle werden nicht immer veröffentlicht. Wir wissen von einigen Unfällen, die nur dadurch bekannt wurden, dass zufällig gerade eine Feuerwehrübung auf dem Gelände war und da halt eben zufällig gesehen wurde, dass da Rauch rauskommt. Der Unternehmer hat das gar nicht gemeldet. Und wir wissen von vielen Unfällen, die erst Monate oder Jahre später eigentlich öffentlich gemacht wurden, dass Strahlung freigesetzt wurde. Andere Länder sind da ein bisschen offener. In Frankreich ist ganz klar, wenn in Tricastin wieder 20.000 Tonnen radioaktives Wasser in den Fluss geleitet wird, ja, dann ist das halt ein Unfall, aber es ist keiner zu Schaden gekommen, weil Wissenschaftler haben festgestellt, da besteht keine Gefährdung und dann sind alle wieder zufrieden. In Deutschland wird das nicht durchgehen, das wissen die Unternehmen und deswegen werden Unfälle immer so lange vertuscht, wie es nur geht.
Ich kann mal was fragen. Ja? Ist Ihnen bewusst, dass es eine Verordnung gibt, dass jede Abweichung unverzüglich zu melden ist und öffentlich?
Ja, ist mir bewusst. Ist
Ihnen bewusst, dass jeder ins Gefängnis geht, der sich dieser Verordnung nicht unterwirft? Also wenn es so einen Fall gäbe, wie Sie den kennen, die Behörden zu melden, und dann ist es ganz wichtig, dass die Leute streng
sind. Also es läuft zurzeit eine Klage der IPPNW gegen die Betreiber des Atomkraftwerks Biblis II, wo, ich muss jetzt lügen, ich kenne die Zahlen nicht, es sind zwischen 60 und 100, irgendwas 70 oder 80, genau solche Fälle aufgezählt werden, wo nachweislich dieser Pflicht nicht nachgekommen wurde. Und das läuft vor Gericht, da muss ich jetzt nirgendwo hingehen. Das ist alles aktenkundig. Und genau das ist ja das Perfide, dass wir einer Industrie vertrauen mit unserer Gesundheit und unserem Leben, der man nachweislich nicht vertrauen kann. Da muss man nicht erst nach Fukushima gucken, da muss man nicht nach Tricastin gucken oder nach Forsmark in Schweden, sondern da reicht es, vor die eigene Haustür zu kehren, hier in Deutschland, wo regelmäßig in den letzten 60 Jahren Unfälle vertuscht, kleingeredet und gelogen wurde, auch zu Protokoll und auch vor Gericht von den Betreibern dieser Atomkraftwerke.
Ich möchte Sie bitten, dass irgendwie. Ich schlage vor, dass Sie jetzt mal damit aufhören. Ich möchte das Referat zu Ende.
Nee, ich finde den Einwurf gut und ich sage ganz offen hier.
Das Thema nicht so entscheidend. Das
hat mich völlig gestört. Ja, ich nicht. Und ich halte diesen Vortrag und ich antworte gerne darauf.
Ich will auch nicht stören.
Nee, Sie stören nicht. Das ist ja gut, kritische Stimmen zu hören. Es ist so, dass man meinen sollte, dass diese sehr, sehr sensible Industrie, die ja uns alle angeht, unsere Gesundheit angeht, solche Störfälle sofort melden und aufklären sollte. Das tut sie aber nicht. Und das sage ich ganz offen und ehrlich, das tut sie nicht. Und man kennt viele Bereiche, sei es die Lebensmittelindustrie, sei es andere, wo das auch nicht der Fall ist. Die Energieindustrie, die Energieunternehmen sind leider nicht anders als viele andere Unternehmen, denen es ums Geld geht. Die wissen, in dem Moment, wo sowas öffentlich wird, gerade in Deutschland, gibt es schlechte Presse und deswegen versuchen sie bis zum letzten Moment, das zu vertuschen. Und genau deswegen klagt beispielsweise die IPPNW in einer großen Klage gegen Biblis II. Und das wird noch einige Jahre dauern, aber ich sage mal, die Tatsache, dass die Politiker Biblis II jetzt abgeschaltet haben, muss ja nicht heißen, dass jetzt alles vergessen ist, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelaufen ist. Dieser Prozess wird weitergehen und wir werden am Ende dieses Prozesses ein hochrichterliches Urteil haben, was genau besagt, wie viel vertuscht und verschwiegen wurde.
Dann geht hoffentlich auch jemand ins Gefängnis.
Ah, das weiß man immer nicht so.
Und wenn das so der anders ist, delegiert sich hoffentlich auch jemand.
Ne? Ja. Wir haben hier eine Grafik, die diese Quartalsmittelung zeigt. Und sie zeigt, man muss jetzt nicht so, das sind alles Angaben, was da genau in diesen Zeiträumen passiert ist, aber das Interessante ist, was man sieht, ist, dass es nicht jedes Quartal die gleiche Menge an Strahlung ist, die gemessen wurde. Das ist die Strahlung, die gemessen wurde im Neckar-Westheim, und zwar sind das die offiziellen Zahlen der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Und man sieht, dass zum Beispiel im ersten Quartal da oben, das ist ein bisschen klein, deswegen sieht man die Zahlen nicht mehr, aber das ist 1998, im dritten Quartal 1999, im vierten Quartal 2000, die Strahlung deutlich höher war als in den anderen Quartalen. Alles noch unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte, aber es gibt einen Unterschied. Und jetzt ist die Frage, woher kommt dieser Unterschied? Warum ist in einem Quartal die Strahlung so viel höher als in einem anderen? Und zwar regelmäßig. Und wenn man sich anguckt, was in diesen Quartalen passiert ist, dann stellt man fest, dass in diesen Quartalen überproportional häufig Revisionen oder Brennelementwechsel stattgefunden haben. Und diese Grafik, die Gesellschaft für Reaktorsicherheit erstellt hat, hat dazu geführt, dass Wissenschaftler der GFS und das Wissenschaftler der IPPNW nachgefragt haben und politisch Druck gemacht haben und gesagt haben, wir wollen die Tageswerte, wir wollen nicht nur Quartalswerte, sondern wir müssen wissen, kommt es zu erhöhter Strahlenfreisetzung an gewissen Tagen? Also Beispiel mit dem Leberkoma. Ja? Sprich, habe ich am 3. Dezember, wenn ich dort als Schwangere in dieser Gegend herumlaufe, eine massive Strahlenbelastung und 3 Tage später nicht mehr? Ja? Weil das hätte ja eine Konsequenz. Das würde auch erklären, warum das Kind von dieser Schwangeren später eventuell eine Mutation, eine Erkrankung, eine Fehlgeburt oder eine Krebserkrankung hat. Ja? Dann könnte man warnen, könnte man sagen, in den 5 Tagen, wo Brennelementwechsel ist, müssen zumindest die Kinder und die Schwangeren evakuiert werden. Und auf großen politischen Druck ist vor 2 Wochen, glaube ich, diese Grafik, 18.09., genau, das ist diese Grafik, dann öffentlich geworden von dem Atomkraftwerk Grundremmingen. Also da gab es viel Druck von Seiten der Landtagsabgeordneten, diese tagesaktuellen Werte zu veröffentlichen. Von der letzten Revision in Grundremmingen. Revision bedeutet immer, der Reaktor wird geöffnet, die alten Brennstäbe rausgenommen, neue Brennstäbe reingetan. Also es gibt eine Öffnung des Reaktors, wo die Betreiber sagen, da kommt keine Radioaktivität nach draußen, wo aber zumindest der Verdacht ist, dass das dazu führen kann. Und was man hier sieht, ist, dass um den 23. September herum es zu einem massiven Anstieg an Edelgasen, also Xenon-133 vor allem, gekommen ist, die messbar waren, und dass das am Ende der Revision dann wieder rückläufig war. Also genau das, was wir befürchtet haben, ist tatsächlich eingetreten bei diesem einen Atomkraftwerk, in dieser einen Revision. Das sagt nichts aus, ob das bei jedem Mal so passiert, aber der Verdacht liegt nahe, dass das eine der möglichen Erklärungen sein kann, weshalb es zu einer erhöhten strahleninduzierten Morbidität im Umkreis von Atomkraftwerken gekommen ist. Ein weiterer Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf, diese Grenzwerte, von denen wir immer sprechen, das ist noch erlaubt, die beziehen sich auf einen sogenannten Reference Man, der irgendwann mal von der internationalen Strahlensicherheitsbehörde veröffentlicht wurde. Und dieser Reference Man, dieser Referenzmann, ist eben ein 25-jähriger, 1,80 Meter großer, 80 Kilo schwerer Westeuropäer. Und es wurde geguckt, wie viel Strahlung kann man diesem Menschen, diesem Mann zumuten, ohne dass er krank wird. Und in den 60er Jahren hat man halt dann Wert festgelegt und hat gesagt, das ist so der Wert, da glauben wir, das ist noch nicht so gefährlich. Ohne, dass wir damals um die Effekte von Niedrigstrahlung wussten beispielsweise. Und dieser Wert ist derjenige, der heute immer noch vorausgesetzt wird. Danke. Wenn es darum geht zu sagen, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Das bedeutet, dass in Deutschland jeder Mensch, jedes Lebewesen an diesen Referenzmenschen gemessen wird. Und kein Unterschied gemacht wird, ob sich das um Kinder handelt, um Säuglinge, um ungeborenes Leben, um Schwangere. Das geht natürlich an der Realität vorbei. Ich als Mediziner sage natürlich, du hustest seit 3 Wochen, mach doch mal ein Röntgenbild. Ich weiß, das ist eine Strahlenbelastung, aber wenn du eine Lungenentzündung hast, dann ist das viel schlimmer als diese Strahlenbelastung, musst du behandeln lassen. Das heißt, man wiegt Risiken ab. Wenn ich jetzt eine Schwangere habe, die hustet, dann würde ich sagen, du hustest zwar, ich glaube, ich gebe dir das Antibiotikum einfach so, weil die Röntgenbelastung ist potenziell so gefährlich für das Kind, dass das Risiko einer überflüssigen Antibiotikagabe wieder überwiegt. Ich würde einer Schwangeren auch nicht dazu raten, sich in ein CT zu legen oder einen Transatlantikflug zu machen, weil die Strahlenbelastung zu hoch ist. Das bedeutet, wir müssen gucken, wie strahlensensibel ist ein Lebewesen. Und wir wissen aus jahrzehntelanger Forschung, dass Kinder aufgrund ihres nicht so ausgeprägten Immunsystems und Zellreparaturmechanismen, Antioxidantiensystem, dass Kinder aufgrund ihrer erhöhten Stoffwechsel in dem Gewebe, aufgrund der erhöhten Teilung in den Zellen, des starken Wachstums, viel strahlensensibler sind als Erwachsene. Das leuchtet, glaube ich, auch nicht Biologen ein. Strahlung schadet sich teilenden Gewebe. Und in Kindern findet halt mehr Teilung statt. Das Gewebe wächst noch schneller. Sie haben einen erhöhten Stoffwechsel und deswegen sind sie auch für Strahlung sensibler, empfindlicher. Umso mehr das ungeborene Leben, das Embryo. Und gerade deswegen ist uns als IPPNW, als Mediziner, auch als Strahlenmediziner wichtig, dass der Reference Man, hier dargestellt durch den großen Grizzlybär, ersetzt wird durch das Reference Embryo. Dass wir also nicht die Widerstandskraft der Stärksten in unserer Gesellschaft als Grundlage dafür nehmen, mit wie viel Strahlung wir die Bevölkerung bestrahlen dürfen, sondern dass wir die Widerstandskraft der Schwächsten, der Kleinsten, der Strahlenempfindlichsten nehmen und sagen, die dürfen nicht geschädigt werden. Und wenn die Gefahr besteht, dass ein Embryo durch diese Menge an Strahlung geschädigt wird, dass es dort zu Mutationen und Zelltod kommt, die zu Krebs oder Missbildungen oder zu Fehlgeburten führen, dann ist dieser Wert zu hoch. Ja, das ist eine politische Entscheidung, nicht so sehr eine medizinische. Es gibt keine Untergrenze für Strahlengefährlichkeit. Man kann nicht sagen, so viel Strahlung ist noch okay, 30 Mikrosievert, das ist okay, da kann nichts passieren, aber ab 2 Millisievert, da ist ganz gefährlich. Das sind alles politisch gewollte Werte. Ein Röntgenbild kann, wenn man Pech hat, einen Lungenkrebs auslösen. Genau wie eine Zigarette. Die Chancen sind sehr gering, das weiß jeder. Von einer Zigarette wird man schon nicht krank werden. Aber von einem Lotto los gewinnt man auch keine Lotterie. Das heißt, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je mehr Strahlung ich aufnehme, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eine von diesen radioaktiven Partikeln, Elektronen, Protonen, Zellkernen, auf einen Teil meiner DNA trifft, diese relevant mutiert und mein Körper es nicht schafft, diese Mutation wieder rückgängig zu machen beziehungsweise diese mutierte Zelle zu töten. Unser Immunsystem, unser Abwehrsystem ist ja dafür gemacht, dauernd mutierte Zellen, die aus irgendeinem Grund abartig geworden sind, auszulöschen und auszuradieren und abzutöten, damit sie nicht krankhaft entarten können. Aber er schafft es halt nur bis zu einem gewissen Grade. Menschen, die gesund sind und sich gesund ernähren und ganz viel Antioxidantien zu sich nehmen und ganz viel frische Luft und Wasser, klar, die haben eine erhöhte Strahlenresistenz. Die werden nicht so schnell krank. Andere Menschen, die schwächer sind, ein schwaches Immunsystem haben, vielleicht Medikamente nehmen oder irgendwelche Krankheiten haben oder Kinder sind, die haben eine erhöhte Strahlensensibilität und werden schneller krank. Und ja, auch eine Zigarette oder auch ein Transatlantikflug kann bei diesen Menschen einen Krebs auslösen. Auch das ganz normale Leben, die Sonnenstrahlung, die Hintergrundstrahlung aus dem Boden. Jedes Mal, wenn es regnet, kommt Radon aus dem Boden. All das ist Radioaktivität, mit der wir leben, mit der wir auch leben müssen. Von der kommen wir nicht weg. Ja, wir leben auf der Erde und sind ständig Radioaktivität ausgesetzt. Aber halt einer kleinen Menge. Klein ist relativ. 2,5 Millisievert im Jahr. 200 Millisievert im Jahr ist die Strahlung, die ein Durchschnittsdeutscher abbekommt. In anderen Teilen der Welt ist das mehr, in anderen Teilen der Welt ist das weniger, wegen des Gesteins, der Regenwahrscheinlichkeit, der Sonneneinstrahlung, der Höhe. Das Wichtige ist, dass wir realisieren, dass wir diese Grundmenge, die jeder von uns bekommt und die auch bei manchen Leuten zur Ausbildung von Krebserkrankungen führt, nicht noch künstlich erhöhen durch Abgase, Zigarettenrauch, Röntgenstrahlen, CT-Strahlen, Transatlantikflüge, Höhenstrahlung, Radioaktivität. Dass wir das so niedrig halten wie möglich und gewisse Grenzwerte definieren und sagen, die sollen nicht überschritten werden. Wir wollen nicht mehr als 0,3 Millisievert im Jahr durch unsere Nahrung aufnehmen. Deswegen muss es Gesetze geben, die Nahrungsmittel verbannen vom Markt, die höhere Strahlenwerte haben. Das ist eigentlich so der Gedanke. Das Problem ist, wirtschaftlich ist das für viele Unternehmen ein Problem. Und deswegen werden diese Werte hochgesetzt, damit mehr Strahlung erlaubt ist. Das sehen wir beispielsweise zurzeit am Beispiel von Japan, wo die EU-Grenzwerte für aus Japan importierten Waren über den Grenzwerten liegen, die in Japan erlaubt sind. Und über den Grenzwerten, die in Russland, Weißrussland und der Ukraine erlaubt sind. Das heißt, radioaktiv verseuchter Fisch aus Japan darf dort nicht verkauft werden, aber in Deutschland darf er verkauft werden. Ein ähnliches Problem hatten wir damals nach Tschernobyl. In Deutschland durfte das Wildschwein nicht gegessen werden, aber in Frankreich schon, weil die Franzosen politisch andere Werte hatten. Ja? Also Werte ist eine ganz wichtige Sache, wie man Normwerte definiert. Und ein weiterer ganz wesentlicher Faktor in der Beurteilung von Strahlengefährlichkeit ist, dass aktuell diese ganzen Berechnungen und diese ganzen Normwerte und Grenzwerte und Risikoabwägungen auf unsere Erkenntnisse aus Hiroshima und Nagasaki basieren, nämlich auf der Hochdosisstrahlung, vor allem Gammastrahlung, die durch die radioaktive Explosion der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki freigesetzt wurde. Und die Untersuchung an diesen Menschen und den Feststellungen, wie viel Strahlung ist denn gefährlich. Dass in den ersten 5 Jahren nach den Bombenabwürfen überhaupt keine medizinischen oder epidemiologischen Studien durchgeführt wurden. Dass die Leichen verbrannt wurden, ohne zu gucken, wie viel Strahlung hatten denn die Menschen, wie viele Fehlgeburten, wie viel Missbildung, wie viel Krebserkrankungen gab es in den ersten 5 Jahren. Tut dabei nicht zur Sache. Man untersucht die Leute, die überlebt haben und stellt fest, der wohnte 10 Kilometer entfernt, der wohnte 5 Kilometer entfernt, so viel Strahlung wird er abbekommen haben, das wird also gefährlich sein und das nicht. Was man weiß anhand dieser Zahlen ist, dass Werte so ab 0,5 Sievert, also 500 Millisievert, einmalige Dosis, sehr ungesund sind, also zu sofortigen Strahlenschäden führen können. Das ist die sogenannte akute Strahlenkrankheit. Die nimmt natürlich zu, je mehr Strahlung man hat. Ab 1000 wird es schon sehr wahrscheinlich, ab 5000 sterben ungefähr die Hälfte aller Menschen und ab 10.000 Millisievert ist man fast zu 100% tot. Zumindest war man das damals, 1945. Und diese akute Strahlenkrankheit mit der Schwächung des Immunsystems, Blutungen, Schädigung des Magen-Darm-Trakts, blutigem Erbrechen, Schädigungen der inneren Organe, der zentralen Nervensysteme und auch als Spätfolgen Tumoren. Das ist das, was so als Maßstab genommen wird für die Schädigung durch Radioaktivität. Und alles andere wird erstmal von den Grenzwerten und von den internationalen Strahlensicherheitskommissionen ausgeblendet. Was wir allerdings wissen heutzutage, nach Tschernobyl, nach vielen, vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie dem Petkau-Effekt beispielsweise, ist, dass jede noch so kleine Dosis von Radioaktivität potenziell schädlich sein kann. Wir sprechen von statistischen oder stochastischen Effekten. Das bedeutet, dass man nicht automatisch sagen kann, ja, beispielsweise wie ein Gift wie Arsen oder so, wenn du das zu dir nimmst in der Menge, dann bist du tot, sondern ähnlich wie Nikotin. Klar gibt es den Opa, der 80 Jahre alt ist, 60 Jahre lang geraucht hat und keinen Lungenkrebs hat und sich bester Gesundheit genießt. Ja, klar gibt es den. Aber es gibt auch Leute, die durch nur kurze Zeit Exposition mit einem Giftstoff schwer krank werden. Und das ist das Wichtige, dass man erkennt, dass dieses Modell, das nur Hochdosisstrahlung gefährlich ist, eigentlich ausgedient hat. Und die Wissenschaft ist schon so weit, die Politiker sind noch nicht so weit, aber die Wissenschaft ist schon so weit, dass sie anerkennt, dass das Problem mit der Atomenergie und mit dem Uranbergbau beispielsweise und dem Atommüll gar nicht so sehr in der Strahlung liegt, also der Gammastrahlung, die davon ausgeht, sondern vielmehr in den Strahlern, nämlich den kleinen Partikeln, diesen kleinen, ja kleiner als Staubkörnern, großen Partikeln, die bei Atomunfällen wie Tschernobyl oder Fukushima oder in diesen radioaktiven Tailings in Niger oder in Gabun freigesetzt werden, ins Grundwasser gehen, in die Luft gehen, eingeatmet werden, mit dem Essen aufgenommen werden und im Körper Strahlung auf ganz kleinem Raum freisetzen, Millimeterbereich, und die Zellen drumherum schädigen und zu Mutationen führen können. So kann beispielsweise radioaktives Jod, was freigesetzt wird durch einen Atomunfall und dann vom Gras, von der Kuh gegessen, in die Milch, in unsere Nahrung kommt, in der Schilddrüse sich sammeln und in der Schilddrüse ganz lokal zu Schilddrüsenkrebs führen. Dieses radioaktive Jod hat gar keine Auswirkung auf meinen Fuß oder auf meine Haare oder mein Ohr. Das sitzt hier in der Schilddrüse drin und macht hier Schädigung. Radioaktives Strontium sitzt im Knochen und macht dort Knochenmarkkrebs. Das heißt, wir wissen sehr, sehr viel über die Auswirkung von ingestierten, also aufgenommenen radioaktiven Strahlern. Und das, wissen wir, hat wenig zu tun mit dem, was damals in Hiroshima und Nagasaki passierte, wo eine Atombombe sehr, sehr viel Energie auf einmal freigesetzt hat und relativ wenig radioaktives Material dadurch entstanden ist. Wohingegen nach Tschernobyl oder jetzt nach Fukushima relativ wenig Energie freigesetzt wurde. So eine Wasserstoffexplosion, das ist ein Gebäude ist kaputt gegangen, nicht eine ganze Stadt. Aber das radioaktive Material, was durch Rauchentwicklung, was durch Dampfentwicklung, was durch Abwasser, was ins Meer geleitet wird, dabei entsteht und die Umwelt verpestet und die Menschen auch betrifft, weil sie den Fisch essen, weil sie die Kühe, also das Rindfleisch essen, den Tee trinken, die Milch trinken, das Wasser trinken, das ist umso höher. Und das ist so ein Umdenken, was stattfinden muss, dass die Leute realisieren, der Schaden kommt von wo ganz anders. Der kommt nicht, weil man neben dem Atomkraftwerk steht, was gerade explodiert, sondern der kommt, weil man den grünen Tee aus Japan trinkt, der radioaktiv verseucht ist. Nicht jeder grüne Tee aus Japan ist radioaktiv verseucht, aber es gibt Chargen, die hohe Cäsiumwerte aufgezeigt haben. Und da muss man natürlich nachgucken. Und diese Niedrigstrahlung, diese Alpha- und Beta-Strahlung, die kann eben zu Mutationen in der DNA führen, zu Missbildung, zu Zellalterung und auch zu Blindheit. Und hier ein Bild von Tschernobyl mit den Liquidatoren. Das heißt, das Prinzip, was man sich vorstellen muss mit den Atomkraftwerken im Rahmen der Brennelementwechsel oder der Revision, wird der Reaktorkern eröffnet. Es kommt potenziell zur Freisetzung von radioaktiven Materialien, hier radioaktiver Kohlenstoff und Tritium, also radioaktiver Wasserstoff. Diese Stoffe können über die Atmosphäre abgegeben werden, ins Grundwasser gehen, auf die Wiesen und in die Bäche, können dann aufgenommen werden vom Menschen, gelangen in den Körper, bei Schwangeren eben auch in den Körper der Embryonen und können dort zu Mutationen der DNA führen. Gut, was ist jetzt in Fukushima passiert? Das ist jetzt aktuell ein Bild aus diesem Sommer vom abgebrannten Reaktor 1 in Fukushima. Hier sieht man die Tabelle mit den Strahlenwerten. Und man kann jetzt zwar nicht, zumindest ich kann kein Japanisch lesen, aber was man sehen kann, ist, dass wir hier von Mikrosievert pro Stunde sprechen und dass die Werte hier 10, 100.000 in so einer logarithmischen Skala nach oben gehen. Und man sieht, dass am 11. März 2011, das hier war der Zeitpunkt des Erdbebens, einige Tage später durch die Explosionen in den Reaktoren Mengen an Radioaktivität gemessen wurden, die beispielsweise da hinten am der 15. März bis 10.000 Mikrosievert pro Stunde gehen. Und 10.000 Mikrosievert pro Stunde sind 10 Millisievert pro Stunde. Und 10 Millisievert pro Stunde bedeutet, wenn man sich dort eine Stunde aufhält, bekommt man 10 Millisievert ab. Also das Vierfache von dem, was man in Deutschland in einem Jahr abbekommt. Ist man einen Tag da und so weiter. Man kann das hochrechnen. Das waren Werte, die plötzlich, man sieht, die fallen dann auch relativ schnell wieder ab. Das war die Radioaktivität, die plötzlich freigesetzt wurde. Was ist mit dieser Radioaktivität passiert? Genau das gleiche wie in Tschernobyl. Sie wurde fortgeschwemmt, fortgeblasen durch den Wind. Und wenn man Pech hatte und in einem Dorf wohnte, wo gerade in diesen Tagen es geregnet, beziehungsweise in diesem Fall geschneit hat, dann ist man von dieser Radioaktivität direkt betroffen, indem nämlich Spielplätze, Wiesen, Sandkästen, Gärten, Häuserdächer, Autos überzogen sind mit so einer Schicht von radioaktiven Partikeln. Die kann man abwaschen, ja, dann sind sie im Boden, dann gehen sie ins Grundwasser. Die kann man aber auch aufnehmen, beispielsweise indem man sie einatmet oder beispielsweise indem man Nahrungsmittel isst, die in den Boden gewachsen sind, wo diese radioaktiven Partikel drauf gelandet sind. Und das bedeutet, dass Teile von Nordjapan, Teile der Insel Honshu, in den Tagen nach Fukushima, man sieht das hier, 12., 13., 14., 15. März, große Mengen an Radioaktivität abbekommen haben. Wir sehen hier verschiedene Ortschaften, die wie Fukushima Stadt beispielsweise 60 Kilometer entfernt sind von dem Kernkraftwerk, also deutlich mehr als diese Evakuierungszone von 20 Kilometern. Und man kann hier auf dieser Karte erkennen, dass die Verteilungsmuster sehr irregulär sind. Dieser Kreis in Grau, das ist die 20-Kilometer-Zone, die komplett evakuiert wurde. Da sind alle Menschen raus, da wird auch in absehbarer Zeit niemand mehr hinziehen können. Was man aber auch sieht, ist, dass gerade nach Nordwesten hin, durch die Explosion in Reaktor 1 am 15. März, an dem Tag waren große Winde, die von Südost kamen, dass große Mengen an Radioaktivität nach Nordwesten transportiert wurden. Die Spitze dieser Zunge, dieser roten Zunge, die davon ausgeht, ist die Ortschaft Itate, eine Ortschaft, die fast 60 Kilometer entfernt ist von Fukushima, die aber aufgrund des radioaktiven Niederschlags massive Bestrahlung ausgesetzt ist. Diese Ortschaft ist bis heute nicht evakuiert. Die Menschen leben dort bis heute, zumindest diejenigen, die nicht freiwillig evakuiert wurden oder evakuiert sind. Und man sieht auch, dass bis in die Vororte von Tokio, dass bis in die nördlichen Abschnitte von Honshu und auch tief in die westlichen oder in die Mittelgebirge der japanischen Hauptinsel diese Strahlung verbreitet wurde. 20%, das schätzt das norwegische Institut für Luftforschung in einer gemeinsamen Studie mit österreichischen, US-amerikanischen und kanadischen Luftforschungsinstituten, 20% der Radioaktivität, die durch Fukushima freigesetzt wurde, ist über dem japanischen Festland niedergegangen. 80%, das werten sie als gute Nachricht, sind ins Meer geflossen, beziehungsweise über die Winde ins Meer geblasen worden. Jetzt muss man wissen, dass das Meer vor der Küste Fukushimas ein Zusammenfluss ist von einem kalten und einem warmen Strom. Der kalte kommt von Süden, der warme kommt von Norden, also ein extrem fischreiches Gewässer, was dann einen gemeinsamen Fluss bildet, der ja, unter der Meeresoberfläche quasi Richtung Alaska und Richtung Beringsmeer fließt. Das bedeutet, dass man davon ausgehen muss, dass sämtliche Fischbestände im Nordpazifik, westlich von Alaska, aber vor allem östlich von Japan, mit radioaktiven Stoffen verseucht sind. Wie kommt das? Die Radioaktivität kommt ins Meer, wird von Plankton aufgenommen. Plankton wird von Kleinstwesen, kleinen Krebsen, kleinen Schnecken gegessen, die wiederum von größeren Lebewesen, größeren Fischen gegessen werden, sodass dann in den Thunfischen, die vor Japans Küste gefischt werden, sich massive Mengen an Radioaktivität sammeln und quasi diese Anreicherungskette stattfindet. Und der Mensch, der dann diesen radioaktiv verseuchten Thunfisch isst, eine sehr, sehr viel größere Menge an Radioaktivität aufnimmt, als er das beispielsweise aufnehmen würde, wenn er das Meerwasser heutzutage trinken würde. Ja, da sind die Messwerte gar nicht mehr so hoch. Das hat sich alles schön verbreitet. Aber die Radioaktivität ist zwar verbreitet, sammelt sich allerdings in den Fischbeständen wieder. Und das ist für Japan, das ist für die Menschen in der Region ein Riesenproblem, dass ganz Japan eigentlich mit der Realität leben muss, dass Teile ihrer Lebensmittelproduktion, vor allem der marinen Lebensmittelproduktion, radioaktiv verseucht sind und auch für lange Zeit radioaktiv verseucht sein werden. Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, physikalische Halbwertszeit. Das bedeutet, das Cäsium, was durch Tschernobyl hier über Deutschland niedergegangen ist, Bayerischer Wald, ja, große Mengen an radioaktivem Niederschlag durch Tschernobyl, dieses Cäsium ist noch nicht einmal zur Hälfte abgebaut. Mehr als die Hälfte dieses Cäsiums ist immer noch da oder wäre noch da, wenn nicht Wildschweine und Pilze aus diesem Wald nicht gegessen werden, sondern aus dem Verkehr gezogen werden und als radioaktiver Müll entsorgt werden müssen. Und das ist die Problematik, die Japan in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl oder übel mitleben muss. Um das Ganze nochmal so in Relation zu bringen, was bedeutet das für uns in Deutschland? Das ist eine Grafik vom WDR, schön aufgearbeitet, die Gesamtstrahlung zeigt. Die Strahlung wird ja in Deutschland an so Messstationen gemessen. Messstationen, die sind ursprünglich für den Atomwaffensperrvertrag dorthin gebaut worden, in aller Welt, um zu schauen, testet irgendjemand illegal eine Atomwaffe? Um das festzustellen, müsste es halt überall Messstationen geben. Die nächste Messstation hier ist, glaube ich, Schauinsland. Und da wird halt eben die Gammastrahlung gemessen, aber auch radioaktive Partikel, die in der Luft reingeblasen werden. Und da sieht man, dass durch die Atomwaffentests der 60er und 70er Jahre, das waren ja noch atmosphärische Tests, eine massive Anzahl von radioaktiven Partikeln und Gammastrahlung in Deutschland, in Mitteleuropa gemessen wurden. Und dass das mit Stopp, mit dem Atomwaffen, mit dem Comprehensive Test Ban Treaty, also dem Atomwaffensperrvertrag, in den 70er und 80er Jahren immer mehr reduziert wurde. Und dass durch Tschernobyl es nochmal zu so einem Peak kam. Der Peak, den wir jetzt erwarten können durch Fukushima oder der bereits über uns herübergegangen ist, der ist natürlich viel kleiner, weil wir viel weiter weg sind von Fukushima und auch weil die Explosion und das Feuer in Fukushima nicht so ausgeprägt waren wie in Tschernobyl. Aber man kann sagen, dass man in aller Welt die Radioaktivität, die durch Fukushima in die Atmosphäre geblasen ist, feststellen konnte. Und das zeigen auch die Messstationen des CTBT, dass diese radioaktive Wolke wirklich von Japan nach Osten geblasen ist und nach 2 Wochen dann auch in Europa angekommen ist. Das heißt nicht, dass die Radioaktivität akut so hoch ist, dass sie für uns gefährlich wurde. Es ist halt ein zusätzlicher Faktor in unserer ohnehin viel zu hohen Hintergrundstrahlung. Was es aber auch bedeutet, und ich finde, das ist so das, was man daraus ziehen kann, ist, dass ein Ereignis, was irgendwo auf der Welt passiert, ein Atomwaffentest in Französisch-Polynesien oder ein Atomwaffentest in Nordsibirien, ein Atomunglück in Tschernobyl, Auswirkungen auf den gesamten Globus hat, beziehungsweise, ich will ja nicht keine Unwahrheiten verbreiten, auf die nördliche Hemisphäre. Denn es gibt so eine Art Lufttrennung zwischen südlicher und nördlicher Hemisphäre im Äquator, sodass beispielsweise durch Tschernobyl fast keine Radionuklide in der südlichen Hemisphäre angekommen sind. Auch jetzt durch Fukushima das nicht zu erwarten sind. Aber immerhin unsere nördliche Atmosphäre haben wir damit ganz gut verunreinigt. So, wir sind jetzt schon beim Atommüll angekommen. Also wir haben über die Anreicherung und die Nutzung, die zivile, friedliche Nutzung der Atomenergie gesprochen. Und sind jetzt da angekommen, dass wir uns überlegen müssen, was machen wir denn eigentlich mit dem ganzen Abfall, der in diesen Atomreaktoren anfällt. Und eine Möglichkeit sehen wir hier, das ist die Asse. Das ist natürlich kein aktuelles Bild. Zurzeit überlegen wir uns ja, wie wir die Dinger wieder rausholen, weil in den nächsten Jahren ja der Durchbruch ins Grundwasser befürchtet wird.
130.000 Fässer.
Ja. Ja, ein paar davon werden da gerade in dem Bild unholbar reingeschmissen. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man mit Atommüll umgehen kann. Das ist sicherlich nicht die beste. Zurzeit wird Atommüll ja vor allem überirdisch gelagert, also in der Nähe der Atomkraftwerke oder der Atomeinrichtungen. Ob das so sinnvoll ist, kann man sich auch natürlich fragen. Also es muss ja irgendwo, wir werden diesen Atommüll ja nicht los, der strahlt ja für weitere 10.000 Jahre. Wir müssen ja uns irgendetwas überlegen, wo man ihn sicher lagern kann. Überirdisch ist sicherlich nicht das Sicherste. Das kann man, glaube ich, sagen. Und das ist sicherlich auch keine gute Alternative. Also haben die Franzosen irgendwann vorgeschlagen und die Engländer, wir nehmen euren Müll, wir trennen ihn, wir nehmen das Hochradioaktive raus, das ist das Plutonium, und wir geben euch das weniger Strahlende zurück. Hört sich ja nach einem guten Deal an. Das Ganze nennt sich Wiederaufbereitung und macht uns jedes Jahr wieder Sorgen, wenn die Kastoren wieder rollen. Da geht es ja darum, dass wir unseren radioaktiven Müll nach Frankreich verschiffen, nach La Hague, in die Wiederaufbereitungsanlage an der Nordsee. Da sieht man sie. Und dass die dann den weniger radioaktiven Müll wieder zu uns zurückschiffen. Das Problem bei dem Ganzen ist, also es gibt mehrere Probleme. Das erste ist, dass man natürlich Uran und radioaktives Material durch die Gegend fährt. Das ist prinzipiell schon mal was man nicht will. Das zweite Problem ist, die Franzosen holen das Plutonium ja nicht raus, weil sie irgendwie ein großes Recyclingunternehmen sind und sich um die Umwelt kümmern, sondern weil sie das Plutonium brauchen, um ihre eigenen Atomkraftwerke zu befeuern, die zum Teil mit Mischoxiden laufen, und zum anderen, weil man dieses Plutonium hervorragend für Atomwaffen benutzen kann. Die Menge, die durch den radioaktiven Müll von Atomkraftwerken produziert wird an waffenfähigem Plutonium, ist zwar gering im Vergleich zu dem, was man durch gezielte Plutoniumanreicherung erzielen kann, aber sie trägt dazu bei, dass die La Force Frappe, die französische Atomwaffenproduktion mit frischem Plutonium unterstützt wird. Das heißt, ja, unser deutscher Atommüll, den wir ja, den Uran, den wir aus Frankreich gekauft haben, hier in Deutschland benutzt haben, um Wasser zu kochen und jetzt ganz gerne von diesem Plutonium wieder befreien lassen wollen, bevor wir ihn dann in die Asse schmeißen, dieser radioaktive Müll führt dazu, dass Frankreich Plutonium für seine Atomwaffen bekommt. Ein anderes Problem ist, dass Sellafield jeden Tag leicht radioaktives Wasser ganz legal in den Ärmelkanal abfließen lässt. Das alles getestet, alles ist unterhalb der Normgrenzen, alles ist erlaubt. Aber es gibt viele, viele Berichte von erhöhten Krankheitsinzidenzen, von erhöhten Krebsinzidenzen in der Umgebung und Sellafield, die allerdings nicht weiter epidemiologisch erkundet werden, weil da wenig Interesse von Seiten der Betreiber, von Seiten der Politik besteht in Frankreich. Und letztlich muss man sagen, dass zwar die Höhe an Strahlung in dem Müll, der wieder zurückkommt, reduziert ist. Der Müll ist nicht mehr so hochstrahlend, wie als er nach Frankreich geschickt wurde. Aber durch die Aufbereitung, die Menge an leicht radioaktivem Müll und mittelschwerem radioaktivem Müll steigt. Ja, also es ist nicht einfach so, dass man quasi so eine Tonne nimmt, den Plutonium rausnimmt und den Rest dann wieder zurückschickt, sondern man muss das Ganze chemisch aufbereiten. Habe ich ein Bild davon? Nee, leider nicht. Man muss das chemisch trennen und durch diese chemische Trennung entsteht mehr Masse. Das heißt, der Müll, der zu uns zurückgeschickt wird, ist quantitativ mehr, als wir hingeschickt haben. Er strahlt weniger, aber wir müssen ihn trotzdem genauso lagern. Das heißt, eigentlich macht diese Wiederaufbereitung nur für eine Organisation Sinn und das ist die französische Atomenergiebehörde, die das Plutonium abbekommt. Hier sieht man nochmal diesen ganzen Urankreislauf von Anfang bis Ende, den Uranabbau, der links da die Tailings, also den Uranmüll produziert. Dann die Urananreicherung, die neben dem angereicherten Uran, was wir benutzen, auch abgereichertes Uran, also quasi den Müll, den man nicht haben will, produziert. Genau, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Abgereichert Uran ist auch Müll, muss man sich auch überlegen, was man damit tut. Die Kernkraftwerke produzieren flüssigen oder gasförmigen Abfall, technologischen Abfall, also die ganzen Gerätschaften sind ja auch irgendwann verstrahlt und können nicht mehr benutzt werden. Und Abfall durch Rückbau, also wenn das Atomkraftwerk irgendwann dann zurückgebaut werden muss auf eine grüne Wiese, entsteht ja auch radioaktiver Müll. Und das wiederum wird dann gemeinsam mit den ausgebrannten Brennstäben irgendwo gelagert. Und die ausgebrannten Brennstäbe werden zum Teil wieder aufbereitet in spaltbaren Uran und Plutonium. Oder in nicht weiter aufbereitenden Müll, der dann wieder gelagert wird. Also wir sehen, es ist so ein Kreislauf, der ganz viele Menschen, ganz viele Gesellschaften, ganz viele Gebiete weltweit betrifft. Nur damit wir beispielsweise hier in Deutschland Wasser machen können. Das sage ich jetzt mal ganz, ganz pointiert.
Ich weiß, auf die Zeit sogar, wenn
wir raus müssen. Ne? Halbe Stunde noch. Ich bin jetzt auch fertig, das sind die letzten drei. Der letzte Punkt, zu dem ich kommen möchte, den haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber immer wieder gestreift, ist die Waffenproduktion. Man braucht Uran, man braucht Plutonium, um Kernwaffen, um Atomwaffen zu produzieren. Hier sieht man beispielsweise, was die französische Atomenergiebehörde, die mit Areva sehr eng verbunden ist und vor allem den Vorgänger von Areva damals sehr eng verbunden war, was die mit Uran so anstellen können, das ist jetzt über dem Fangataufa-Atoll in Französisch-Polynesien, der Test einer 120-Kilotonnen-Bombe 1968. Das ist dann die andere Seite dieser Atomwirtschaft. Sobald man das Uran mal in solche Waffen, in solche Raketen gepackt hat, muss man ja auch testen, ob die funktionieren. Und das war in den 60er und 70er Jahren ganz große Mode, dass jedes Land, was Atomwaffen hat, die möglichst oft testet. Hundertfach, tausendfach wurden Atomwaffen getestet, immer weiterentwickelt, größere, noch bessere, noch stabilere. Und diese Atomwaffentests sind letztendlich damals eingestellt worden in einem internationalen Abkommen, nachdem festgestellt wurde durch Mediziner, dass radioaktives Strontium sich in den Milchzähnen von Kindern auf aller Welt angereichert hat. Also dass wirklich diese atmosphärischen Atomwaffentests direkte Konsequenzen für die Weltbevölkerung hatten. Seitdem ist die Anzahl der der Atomwaffentest drastisch zurückgegangen und durch den Comprehensive Test Ban Treaty bezieht es sich jetzt nur noch auf Länder, die diesen Vertrag nicht unterschrieben haben, wie beispielsweise Israel. Israel hat den Vertrag nicht unterschrieben. Nordkorea geht immer mal wieder raus. Also es gibt noch einige Länder, die da problematisch sind. Das hier ist eine Grafik in einem Museum in Washington, wo man das amerikanische Atomwaffenarsenal damals noch, 1972, sehen kann. Die Atom-U-Boote, die atomaren Sprengköpfe, die atomar bestückten Flugzeuge. Also ein riesiger Wald aus atomaren Sprengköpfen. Und hier mal die Zahl von Sprengköpfen, Stand 2009, wie viele atomare Sprengköpfe es noch in der Welt gibt. Wir sehen Russland ganz vorne mit fast 13.000 atomaren Sprengköpfen. Nicht alle diese Sprengköpfe sind aktiv auf sogenannten Hair-Trigger-Alert abschießbar. Das sind nur die, die man hier links sieht, die interkontinentalen Short-Range-Bomben, U-Boote. Die anderen, die 8.000 davon, sind in Reserve. Das heißt, die können nicht innerhalb von Minuten abgeschossen werden, aber die können innerhalb von Stunden und Tagen auf die Rampen gefahren werden. Das gleiche gilt für die USA, 6.700 in Reserve, aber circa 2.800 in Benutzung sozusagen, abschussbereit. Frankreich auch 240 atomare Sprengköpfe auf den U-Booten, Großbritannien ebenso. In Israel, naja, man weiß, sie haben Sprengköpfe, aber man weiß nicht so richtig, was sie damit machen. Sie haben atomfähige U-Boote, die haben wir denen verkauft. Sie haben atomfähige Raketen, die haben sie selber produziert. Sie haben atomfähige Flugzeuge, die haben sie von Frankreich gekauft. Also sind ganz gut ausgestattet. China, Pakistan, Indien, Nordkorea, alles neue Atomwaffenstaaten, die in den letzten Jahrzehnten diesem Club beigetreten sind, diesem exklusiven Club, und ihre eigenen Atomwaffen produziert haben. Und letztendlich, wir hatten gerade gesagt, es entsteht bei der Anreicherung von Uran auch abgereichertes Uran, also Uran, das man jetzt nicht direkt für Kernkraft, für Atomenergie oder Atomwaffen benutzen kann. Was macht man mit diesem Material? Man macht solche Sachen. Mörser, Patronen, Bomben, Sprengkörper. Und warum macht man das? Weil abgereichertes Uran, depleted Uranium, die schöne Eigenschaft hat, extrem hart zu sein, extrem durchschlagsfähig. Und deswegen werden solche Geschosse gerne genutzt, um beispielsweise Panzer zu beschießen, weil sie durch die Panzerabwehr durchgehen können. Man sieht hier so eine kleine Grafik, was so eine DU, depleted Uranium, Munition schafft. Und man sieht hier beispielsweise ein Bild aus dem Irakkrieg von einem Panzer, der so einen Schuss abbekommen hat und von innen ausgebrannt ist. Was nämlich passiert ist, dass diese Munition durch die Schutzhülle des Panzers durchdringt und in dem Panzer selber zu einem Feuer führen kann, zu einer Explosion führen kann, und durch die Hitze, die dabei frei wird, und das natürlich zur Entwicklung von Gasen führt. Und jetzt ist zurzeit sehr, sehr umstritten, ob diese Gase, die in so einem Panzer entstehen und dann natürlich auch in solchen Schlachtfeldern wie hier beispielsweise in Basra, so einem Panzerfriedhof bei Basra, die dann dort entstehen, und die abgereicherte Uranmunition, die überall auf diesen Schlachtfeldern rumliegt und in den Panzern steckt, dort die Lokalbevölkerung, die ja diese Panzer für Altmetall und Einzelteile nutzt, die Kinder, die darauf rumspielen, ob das für diese Bevölkerung gefährlich ist, unabhängig jetzt von den Soldaten mal, die das betrifft. Das heißt, das ist ein großer, sagen wir mal, ein großer, große, großes schwarzes Loch zurzeit in der Militärforschung. Man weiß nicht so richtig, welche Auswirkungen der abgereicherte Uran hat. Es gibt Stimmen, es gibt Wissenschaftler, die sagen, abgereicherte Uranmunition ist gefährlich für die Soldaten, die sie einsetzen, die Leute, die tagtäglich mit diesen Patronen in Kontakt kommen. Sie ist gefährlich für die Soldaten, die damit beschossen werden. Also nicht nur gefährlich, weil man damit erschossen werden kann, sondern weil auch, wenn man mit dem Leben davonkommt, man später Krebserkrankungen davontragen kann. Und sie ist vor allem gefährlich, ähnlich wie Landminen oder andere Überreste von Krieg, weil sie die Leute schädigt, die nach dem Krieg die Aufräumarbeit machen. Die Frauen, die dann Schlachtfelder versuchen, wieder in Felder zu verwandeln. Die Kinder, die versuchen, ein möglichst normales Leben zu führen und eben halt das tun, was Kinder tun, spielen. Die Menschen, die diese Panzer irgendwann ja, abräumen, abrüsten und wegschaffen müssen, um wieder ein normales Leben möglich zu machen. All diese Menschen werden durch die Radioaktivität, die von dem abgereicherten Uran ausgeht, in Mitleidenschaft gezogen. Also als Fazit, sozusagen zusammenfassend, Atomwaffen und Atomenergie sind, wie hier diese Janusköpfige Münze, zwei Seiten der gleichen Medaille. Man kann sie nicht voneinander trennen. Ohne Atomenergie, ohne Atomreaktoren ist es unmöglich, waffenfähiges Plutonium herzustellen. Das heißt, man braucht erst einmal Atomkraftwerke, um Atomwaffen zu bauen. Gleichzeitig sind die Unternehmen, die Konglomerate, die Geld machen mit Atomenergie, eng verbunden mit denen, die Geld machen durch den Bau von Atomwaffen, eng verbunden mit denen, die durch den Besitz von Atomwaffen politisch Kapital schlagen. Und so ist es nicht nur in Frankreich, dass beispielsweise die CEA, die Areva, Cogema, diese ganzen verschiedenen Unternehmen, Firmen, staatliche, substaatliche, private Unternehmen, alle miteinander zusammenhängen und miteinander kooperieren, sondern auch in Ländern wie USA und erst recht in Diktaturen, wie das in der UdSSR der Fall war, in China, in Indien oder in Pakistan. Gut, Indien ist keine Diktatur, aber auch in Indien ist es so, dass der Staat die Atomindustrie, die Forschung, das Militär alle ein gemeinsames Interesse haben, diesen Bereich voranzubringen und alle ein gemeinsames Interesse haben, sich da nicht reinreden zu lassen. Zweites Fazit, Strahlung jeglicher Dosis ist gesundheitsschädigend. Es kommt auf die Menge an, es kommt auf die Art und Weise an, wie man damit in Kontakt kommt, die Dauer, die Intensität, aber es gibt keine Untergrenze und man kann nicht sagen, eine gewisse Menge an Strahlung ist nicht gefährlich. Fazit 3, der gesamte Kreislauf der Atomwirtschaft, vom Uranbergbau über die friedliche Nutzung der Atomenergie, über die Waffen, die Atomunfälle bis hin zum Atommüll und der Wiederaufbereitung ist gesundheitsschädigend. Und als letztes Fazit, ohne ein Ende der Atomenergie wird es auch kein Ende der Atomwaffen geben. Und das ist der Grund, warum wir als internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs uns so sehr dafür einsetzen, dass auch die Atomenergie eingedämmt wird, dass es auch ein Ende der atomaren Ära gibt, weil wir es als hoffnungslos sehen, nur die Atomwaffen zu verbieten, nur die Atomwaffen abzuschaffen. Solange es Atomenergie gibt, kann jedes Land, was Atommeiler betreibt, jederzeit ein Atomwaffenprogramm aufsetzen. Und das Interesse, Atomwaffen zu produzieren, wird umso höher, je leichter es wird. Je mehr waffenfähiges Uran im Kreislauf ist, je besser die wirtschaftlichen, die infrastrukturellen Maßnahmen, die Transportwege für Uran, die Möglichkeiten, Uran von A nach B zu schiffen werden, umso leichter wird es für diese Unternehmen, Atomwaffen weiterhin zu produzieren. Das war soweit mein Vortrag. Ich habe noch ein bisschen positiven Ausblick von diesem doch sehr traurigen Thema dieses Vortrags, nämlich was jeder Einzelne tun kann von uns. Jeder Einzelne von uns kann den Atomausstieg befördern, indem er selber aus der Atomenergie aussteigt. www.atomausstiegselbermachen.de ist eine Internetseite, die unter anderem von der EPPNW unterstützt wird und Menschen die Möglichkeit geben will, zu unabhängigen, atomenergiefreien Produzenten zu wechseln. Wer das noch nicht getan hat oder Leute kennt, die das noch nicht getan haben, kann man das dringend empfehlen. Gut, gibt es Fragen? Sicherlich ganz viele.